Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit nach Deutschland-Frankreich. Vor Deutschland-Portugal. Mitten während der Europameisterschaft. Ossi, was haben wir sonst noch auf der Karte?
Magenta. Wir haben auf der Karte Italien, natürlich im Rausch. Furios, wie sie auch die Schweizer weggefiedelt haben. Sind die Italiener schon so weit, um den Titel spielen zu können? Wir sagen, warum? Und warum sich Joachim Löw vielleicht überlegen sollte, einen Brief an die Nation zu schreiben, eine Rede an die Nation zu machen und warum das in Deutschland vielleicht auch nicht möglich wäre. Wir schätzen die Chancen der Deutschen vor dem Spiel gegen Portugal ein und blicken natürlich auch nochmal auf das Spiel gegen Frankreich und den, ja, Gleitschirmflieger.
Und wir blicken in die Unterkunft von Heiko Ostendorp. Besser geht nicht. Viel Spaß.
Schlechter geht nicht. Tschö. Werbung.
Wir reden hier immer über Sport. Das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall beispielsweise, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Bei der ERGO gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- und Pflegeleistungen, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz Ossi gilt sogar weltweit und rund um die Uhr.
Und das alles ist auch noch ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Fußball. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp.
Servus, grüezi und hallo aus München. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Am anderen Ende hört ihr eine dezente Lache. Es ist die Lache von Wolfuß. Herzlich willkommen.
Ja, das bin ich ja. Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Danke, dass du mich in den Podcast aufnimmst.
Du lachst dich schon mal rein, Wolf. Was ist los?
Ja, es ist wirklich sehr lustig. Es ist sehr lustig. Die Geschichte ist einfach lustig.
Welche Geschichte?
Ich glaube, ich weiß, was du jetzt gleich erzählst. Was? Und ich bin daran nicht unbeteiligt.
Also, könnte es damit zu tun haben, fangen wir es mal anders an.
Es ist warm bei dir im Zimmer.
Hast du noch weitere Fragen?
Na, du bist im Hotel, ne?
Ich bin im Hotel, ja.
Du bist in dem Hotel, das ich dir vor einem Jahr nicht nur vorgeschlagen habe, sondern da für dich auch Sonderkonditionen rausgeholt habe, richtig?
Absolut.
Das Hotel, das du gebucht hast, in dem Wissen, toll, es ist Europameisterschaft und ich bin ganz lange da und es wäre doch schön, ein Fitnessstudio, Tennisplätze, ein Pool, einen schönen kleinen Biergarten zu haben.
Das
so mit optimalen Arbeitsbedingungen, logistisch perfekt gelegen.
So sind wir damals, oder? Ins Rennen das, gegangen. Also,
wo ich dir einen unfassbaren Preis rausgeholt habe für die 8 Wochen, die du in diesem Hotel verbringen musst.
Stimmt, check, stimmt auch nächstes so, Mal oder? Auch, das stimmt. Es ist halt 14 Monate her.
Ja, Zeitsprung.
Ja.
Zeitsprung,
wir kommen hier an. Ich beschreibe das Szenario wie folgt. Wir kommen hier an. Also wir haben die Tennisplätze gesehen von Weitem. Wir sind immer.
Du hast gejubelt, oder? Jubel!
Ja, Jubel, ja, Alter, ey, geil, ey. Verschiedener Belag. Rebound, Ace, Asche, Sand, Halle, Paddle-Tennis. Mehr geht nicht. Ja. Besser geht nicht. Ja. So, ja. Und dann.
Fitnessstudio, Weltklasse.
Geöffnet. Genau, geöffnet. die ersten Pakete.
Mehrere Etagen.
Ja, ne? Ja, mit allem, was.
Fantastische Proteingetränke, ja. Heißgekühlt.
Genau, wurden uns schon gereicht. Und dann war ich so einen kurzen Blick auf das Fenster, als ich mich gerade abfeiern wollte mit meinem Kollegen Tobi für die super Auswahl dieser Location. Und dann guckte ich aus dem Fenster und dachte, ach komm, wir gehen nochmal kurz am Pool gucken. Und dann, je näher wir kamen, hörten wir schon den Presslufthammer und die Motorsäge und dachten, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Das Loch war noch da vom Pool. Das war es aber auch.
Also ich habe dich nicht belogen, ne?
Es gab einen Pool, richtig. Es gab. Die Betonung liegt auf Vergangenheit.
Es gab einen, der mittlerweile mit einer Motorsäge zerlegt wurde.
Richtig. Ja. Also, eine Motorsäge war für die Bäume zuständig, die drumherum ein wenig Schatten spenden sollten. Die gibt's auch nicht mehr.
Es braucht keinen Schatten mehr, weil den Biergarten gibt's nicht mehr.
Ja, genau. Das war dann, also ich bleiben wir bei Schritt für Schritt. Also wir kamen an, Pool wurde gerade. Sah auch nicht so aus, als ob der nächste Woche wieder fertig wäre, weil es war eigentlich Trümmer nur noch. Und es waren mehrere Menschen damit beschäftigt, diese Trümmer zu beseitigen. Da haben wir gedacht, okay. Das
Zeitsprung. In einem halben Jahr entsteht dort ein Badeparadies.
Ja, da bin ich leider, dass die EM leider vorbei. Vielleicht komme ich da nochmal privat nochmal, ja. Und da habe ich gesagt, ja gut, ist jetzt auch nicht optimal, aber wir sind ja auch nicht hier, ne, um am Pool zu liegen, sondern um zu arbeiten. Und wichtig ist ja, dass wir sehr gute Arbeitsbedingungen haben. Sprich, dann gehen wir jetzt mal kurz in den hinteren Bereich der Location, wo der Biergarten sich befindet, wo man im Schatten ein gutes Internet hat, mittags was essen kann und nebenbei halt unserer Haupttätigkeit, nämlich unserem Job nachzugehen. Ich guckte um die Ecke. Der war doch hier, oder bin ich hier irgendwie an der falschen Seite? Sagte der Kollege von der Rezeption dann, der Biergarten, den gibt's übrigens nicht mehr. Und dann habe ich kurz gedacht, sind hier versteckte Kamera und Wolf springt gleich irgendwo aus dem Gebüsch mit Felix, Kurt Felix und, stellte sich raus, so war es nicht. Der Biergarten, der Besitzer des Biergartens hat sich offenbar hier irgendwie mit dem Hotel während Corona, war es eine schwere Zeit für alle Beteiligten und dementsprechend hat der Biergarten geschlossen, inklusive des zugehörigen Restaurants, der Schattenplätze und dem Pool, der, wie wir
hat alles mitgenommen.
Genau, wie uns der, es kommt wirklich, der freundliche Rezeptionist, der wirklich sehr, sehr nett war, hat uns das Szenario auch nochmal kurz geschildert, dass der Pool wegkam, hat tatsächlich unmittelbaren Bezug zum Biergarten, weil der Besitzer dieses Biergarten-Restaurants hatte wohl die Steine damals für den Pool finanziert und mit seinem Umzug wollte er die Steine zurückhaben und oder eben dafür ausgelöst werden. Und da wurde man sich offenbar nicht einig und hat er gesagt, dann nehme ich die Steine wieder mit. Und die wurden jetzt abgetragen vom Pool. Also so viel zu der Geschichte. Aber wir wollen uns nicht beklagen, Wolf. Jetzt sitze ich in meinem Apartment ohne Balkon bei 35 Grad, musste alle Fenster schließen, weil draußen ein ziemlicher Baulärm ist, weil unglücklicherweise kein Witz, gegenüber ein achtstöckiges Hochhaus gerade abgerissen wird. Naja, da werde ich morgens wenigstens immer schön geweckt. Und bin
da schläft man auch nicht so lange.
Genau, da schläft man nicht
gut,
so lange.
Da kommst du gut aus dem Fehler.
So, aber ich danke dir nochmal für diesen hervorragenden Tipp.
Ja, aber dafür schläfst du dafür 30 Euro die Nacht.
Ja,
das ist natürlich gut.
Das ist gut. Da wird sich mein Chef auch nochmal bei dir persönlich bedanken. Zumal ich wie gesagt, auch noch aktuell 20 Stunden wach bin, weil es sehr früh losgeht und man bei der Hitze auch sehr spät einschlafen kann.
Aber ja.
Kommen wir zum Wesentlichen. Sag mal,
da liegt dann dein Chef klimageschützt irgendwo in seinem Penthouse-Apartment und lässt sich noch ein paar Weintrauben bringen. Ne?
Genau, lässt sich ein paar Weintrauben reichen. Ein
paar Erdbeeren und eisgekühlter Champagner wird da, glaube ich,
gereicht. Genau, das so stelle ich mir das auch vor. Und ich sag mal, bei dem Wort eisgekühlter Champagner, da tropft mir gerade wieder hier ein Schweißtropfen auf die Tastatur.
Ist gerade eine dicke Fliege. Ist gerade eine dicke Fliege gegen das Fenster geflogen. Weil die Fliege nicht erwartet hat, dass das Fenster geschlossen ist.
Genau. Also ich trinke jetzt hier meinen kalten Kaffee Latte Macchiato. Das ist auch schön. Ich hoffe, dir geht's gut, Wolf. Du sitzt in einem klimatisierten Büro, in deinem Bürokomplex deines
Anwesens. In meinem Komplex.
Schaust auf deine Tennishallen.
Ja, absolut.
Hast du eigentlich auch Außenplätze?
Ich habe auch Außenplätze, natürlich.
Ja, die bewässerst du auch.
Wir können wir können uns demnächst mal zu einem Spiel treffen. Einfach so. Wir können auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen.
Oh,
einfach ein paar Bälle schlagen, hätte ich Lust zu.
Das wäre,
wenn du das möchtest.
Ja,
das, also ich bin eng getaktet, wie du weißt. Also geht's dir ja nicht anders.
Ja.
Ja. Heute ist Donnerstag. Heute Abend ist für mich Holland Österreich mit Adi Hütter zusammen.
Oh, gut.
Samstag Portugal Deutschland.
Da sind wir beide im Einsatz. Ja. Ja. Lass uns doch mal, das ist ja, lass uns doch mal. Du bist jetzt der Mann für die Überleitung. Den Job hast du mir irgendwie geklaut. Ohne meinen.
Ja, du kannst ja kaum denken bei dem. Das merke ich ja schon. Bin auch froh, dass du mich verstehst.
Ja, also es fällt mir schwer, man.
Es tut mir leid. Ich hatte das wirklich im besten Wissen. Und es wäre eigentlich so schön gewesen. Ja. Und ich habe aber seit einem Jahr.
Warst du auf auch nicht Gelände mehr da?
Und mit diesem Gebäude und, ja, so war's. Sonst hätte ich
das hoffe ich für dich.
Geben können und hätte sagen können, hier ist der Zeigefinger. Achtung, Ossi, nur dass du Bescheid weißt.
Obacht.
Es gibt weder Biergarten noch Pool.
Ja. Ja. Ich wäre dir für diesen Zeigefinger vielleicht sehr dankbar gewesen.
Vielleicht nimmst du was anderes. Ja. Vielleicht Bayerischer Hof in der Innenstadt.
Da könnte ich vielleicht was machen. Da gibt's auch eine gute Dachterrasse, ja.
Ja, da gibt's eine sehr gute Dachterrasse.
Deutschland.
Ja.
Erstes Spiel 0-1 Frankreich. Irgendwie ja. Hat man das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, Wolf. Du warst am Mikro, ich war im Stadion.
Ja.
Danach war sich Deutschland selten so uneins über eine,
ja,
über eine Leistung.
Stimmt. Also so habe ich es auch gesehen. Ich habe die Leistung nicht so schlecht gesehen, wie du ja schon in vorauseilendem Gehorsam dargelegt hast. Die es bei Magenta geguckt haben, wissen es. Ich habe es nicht so schlecht gesehen. Es ist eine schwierige Gruppe. Es ist der schwierigstmögliche Gegner. Wir haben von vornherein gesagt, es wird hoch angeflogen. Und dann muss man damit rechnen, dass man so ein Spiel 1-0 verliert gegen einen amtierenden Weltmeister. Das ist so. Was mir am meisten Sorge bereitet, jetzt auch für den Rest des Turniers, ist, dass ich das Gefühl habe, vorne fehlt uns der Punch. Mhm. Ich rede jetzt gar nicht über Dreierkette oder Viererkette. Ich finde, die haben das ordentlich gemacht. Also Frankreich ist einfach eine überragende Mannschaft.
Das haben sie wieder gezeigt, ja.
Ja, absolut. Und ich war ein bisschen, jetzt erschüttert nicht, aber ich war
enttäuscht,
überrascht,
ja.
Und auch enttäuscht ein bisschen, ja, dass wir tatsächlich so wenig wirklich vielversprechende Abschlussmöglichkeiten. Ich rede jetzt nicht von 10 oder so, von 10 besten Möglichkeiten. Aber wenn wir am Ende über 1,5 Chancen sprechen, finde ich, ist es ein bisschen dünn. Also auch gemessen an dem Ballbesitz, den wir haben.
Aber du nimmst wahrscheinlich du nimmst wahrscheinlich die von Gnabry logischerweise und den Gündogan-Schuss in der ersten Halbzeit.
Ja, und nimm von mir aus da Gosens noch mit rein, der mit dem Knie in Kopfhöhe durch einen 16er segelt, was natürlich Foulspiel ist. Aber Aber
hast du Fliege verschluckt?
Aber das ist dann wirklich ein bisschen dünn. Ja. Und das bereitet mir Sorge. Ich fand, ansonsten war das, was du erwarten kannst, so an Primärtugenden, Einsatz und so weiter, fand ich das eigentlich ziemlich gut. Also, zwar meine Erwartungshaltung war jetzt auch nicht übermäßig, weil wir ja besprochen haben, es ist eine hochtalentierte Mannschaft, etc., etc. Es ist aber auch eine Mannschaft, die gegen Nordmazedonien verloren hat. Ja.
Und die jetzt gegen Frankreich spielen muss. Ne?
Ja, und die spielen halt gegen Frankreich. Und in der ständigen Angst lebend, dass ein langer Ball auf Mbappé auch zu einem 0-2 oder zu einem 0-3 führen kann.
Was jetzt übrigens auch hätte passieren
Toni
können.
Toni Kroos,
ne?
Liegt... Ja, ja, Toni Kroos sagte, ein lieber Freund dieses Podcasts, Toni Kroos, sagte, abseits, ne? Und da hat er recht, ja.
Klar, abseits zählt nicht, aber bin ich bei ihm.
Es war halt relativ knapp.
Ja.
Und Rabiot trifft noch den Pfosten. Und ja, abseits war abseits, ne? Das ist halt so, das stimmt, aber... es war halt, du hast halt bei den Franzosen, war die Gefahr, die Torgefahr halt immer da, zu jedem Zeitpunkt. Und bei uns hatte ich das Gefühl, dass es ist relativ wenig, also die machen viel Lärm und letztlich dann relativ wenig.
Ja, also finde ich, dass das letzte...
Und das bereitet mir Sorge für Portugal. Also ich gehe jetzt nicht mit bei den Beurteilungen Altherrenfußball und was ich da alles gelesen habe und...
Es war heftig teilweise,
auch
ne?
Auch Klassenunterschied, es ist mir zu viel. Und schlecht, das war ganz schlecht. Ja, nein, ich fand es nicht ganz schlecht. Eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl, weil du gegen den Weltmeister, gegen die beste Mannschaft des Turniers, warst du ganz lange im Spiel.
Ja, also...
Das hatte auch ein bisschen mit Glück zu tun möglicherweise, aber es hatte auch mit Vermögen zu tun.
Und ehrlicherweise, auch da wieder kannst du es ja theoretisch auch umdrehen und sagen... du warst halt aus Pech auch, hast dich sehr früh in Rückstand gebracht. Es war ja jetzt kein rausgespieltes Tor der Franzosen, sondern es war ein Eigentor von Mats Hummels, wo ich finde, den muss er einfach klären, unabhängig davon, dass da eine Fehlerkette ist, vorher aus dem Einwurf raus, wo dann drei Leute nicht richtig hingehen. Ein super Pass vom Pogba.
Also die Niederlage war verdient.
War verdient.
War verdient. Dass es im Zustandekommen ist, ist ganz sicher unglücklich, weil das war halt ein klassischer Fehler. Du hast mehrfach Überzahl.
Genau.
Dann spielt Pogba einen super Ball. Hernandez macht diese Läufe. Das ist so, und dann pumpt den einfach in die Mitte, weil er weiß, irgendeiner wird den Löffel schon reinhalten.
Das war leider Mats Hummels.
Und der war Mats Hummels. Und das ist unglücklich.
Ja.
Und in vielen Fällen geht das gut. In dem Fall ging's halt nicht gut und dann schießt er ins eigene Tor. Nur, wenn der nicht, der muss ja hingehen, ne? Er muss ja hingehen, weil Benzema ist ja da. Und das meine ich. Da hast du halt das Gefühl, da ist ein ständiger Punch, ist da vorhanden. Und das ist Mbappé, ist eine ständige Gefahr, die du zu jedem Zeitpunkt des Spiels spürst. Bei Benzema ist es genauso. Griezmann, fand ich, hat überragend gespielt.
Fandest du wirklich?
Und Griezmann.
Ja. Fand ich nicht. Also für mich waren die drei stärksten Franzosen waren Pogba, Kanté und Mbappé aus meiner Sicht.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin besser ein bisschen euphorisch, was Griezmann betrifft, weil er so anders spielt als bei Barcelona.
Das stimmt.
Das ist ja. Das war ja ein reiner Wasserträger.
Stimmt, der hat
das,
ja, ja,
das,
ja, ja.
Das, was man ihm im Verein häufig vorwirft, macht er da mit einem Selbstverständnis. Das ist ja unvorstellbar. Der läuft die Lücken zu, der läuft vorne rein, der läuft zwischen den Linien, der spielt letzte Bälle, der spielt vorletzte Bälle. Er hat ja eine ganz andere Position und eine ganz andere Funktion.
Er hat sich klassisch gesagt in den Dienst der Mannschaft gestellt, ne? Ja, das ist so.
Hundertprozentig. Ja. Und deshalb, das war halt für mich so, das war für mich so auffällig, dass ich es halt jetzt so besonders raushebe oder auch rausgehoben habe während des Kommentars.
Aber lass uns
der
doch.
War jetzt nicht.
Aber lass uns, hatte, Wolf, lass ja. uns doch ein bisschen, lass uns doch ein bisschen auf die Deutschen nochmal gucken, weil was du sagst, ist ja absolut nicht von der Hand zu weisen, dass da zu wenig Torgefahr war, auch zu wenig Kreativität. Aber auch da wieder die große Frage: Lag es daran, weil es eben gegen Frankreich ging und wird sich das jetzt möglicherweise gegen andere Gegner wird es anders aussehen? Oder sind wir einfach dazu momentan nicht in der Lage, weil uns auch die Leute fehlen, weil Jogi falsch aufstellt, wie auch immer. Ist ja genau die Diskussion, die gerade in ganz Deutschland tobt. Ja. Ne? Waren wir gut und waren wir auf Augenhöhe mit dem Weltmeister und ist das Niveau, was wir haben? Oder waren wir okay und der Weltmeister hat einfach auch nach 20 Minuten, den Eindruck konnte man übrigens auch gewinnen, nur noch das getan, was sie mussten, nämlich gut zu stehen, das können sie.
Absolut,
ne?
Absolut. Die sind da angereist mit dem Selbstverständnis, 0-0 oder ein Unentschieden ist ein gutes Ergebnis. Und wir sind aber vorne so stark, dass wir jederzeit was machen können. Und das ist einfach Haltung und Selbstverständnis. Und wir sind angetreten, dass wir einen unfassbaren Aufwand betreiben müssen, wenn wir was mitnehmen müssen. Und wir haben, fand ich, einen relativ großen Aufwand betrieben.
Ja. Definitiv. Also Einstellung, Kampf, all das, Laufbereitschaft, 4 Kilometer mehr, glaube ich, gelaufen am Ende als die Franzosen, mehr Ballbesitz. Ich finde, da kannst du einen dicken grünen Haken hintermachen. Das war alles in Ordnung.
Ja.
Ich finde auch, wie du sagst, diese Taktikdebatte geht mir mittlerweile hammerhart auf den Zwirn, weil das ist, nochmal, ich bin ja auch Teil dieser, logischerweise dessen, wo man drüber diskutieren muss und soll, und wir tun das ja auch. Ja. Nur, du kannst doch nicht ernsthaft jetzt wieder das Fass aufmachen und sagen, viele Kollegen, ich will jetzt keine Kollegen Schelte betreiben, aber es ist einfach ein Punkt, der sich durch die ganze Vorbereitung schon zieht. Man kann und soll ja auch über Dreierkette, Viererkette, Fünferkette diskutieren. Das ist ja das Spannende am Fußball. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, und das war eine Frage, die dann gestellt wurde an Löw nach der PK, bei der PK nach dem Spiel, ob er sich einmauern wollte und ob das jetzt Betonfußball war. Und da muss ich sagen, habt ihr euch mal die Aufstellung angeguckt? Also es standen bis auf die drei Innenverteidiger ausschließlich und Neuer offensiv ausgerichtete Spieler auf dem Platz. Die beiden Außenverteidiger sind offensiv, die beiden Sechser sind für Sechser offensiv und du hast drei Leute davor. Ja. Und du spielst gegen Weltmeister. Also wie offensiv willst du denn noch aufstellen? Also, das,
also du musst dir halt gegen die Franzosen was einfallen lassen, und ich finde, dass die Herangehensweise ist auch richtig, aber die Leute wirken so wahnsinnig desillusioniert. Aber also Frankreich ist State of the Art im Weltfußball. Das heißt, du musst auch als deutsche Nationalmannschaft musst du so denken, dass du Kompensationsarbeit leisten musst. Du musst halt versuchen, irgendwelche Parameter zu finden, um das, was dir zur französischen Nationalmannschaft im Moment fehlt, zu erreichen. Und das geht durch, weiß ich nicht, durch einen wahnsinnigen Teamgeist, den die Italiener im Moment haben.
Check.
Dadurch, dass du irgendeine Welle erwischt, du brauchst gewisse Parameter, die so hinterm Komma sich abspielen, mindestens mal hinterm Komma, aber relativ frühe Stellen hinterm Komma, teilweise vorm Komma, die du auf andere Art und Weise erreichen musst. Das ist so. Und es kann auch dadurch passieren, dass sich zum Beispiel ein Gegner wie Frankreich uneins ist, weil es da halt nicht stimmt. Ja, weil der Pogba will nicht mit dem Griezmann, der Griezmann will nicht mit dem Giroud, der Giroud kann nicht mit dem Mbappé. Das wurde ja auch so versucht, ein bisschen zu konstruieren. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, sie wüssten nicht, was sie tun. Die wussten genau.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Den Eindruck, alles, was vorher zu lesen war, den Eindruck hatte man auf dem Platz nicht zwingend. Also, die wussten, was sie tun. Du hast gerade gesagt, Griezmann stellt sich total in den Dienst der Mannschaft und so.
Ja.
Das macht für mich jetzt nicht den Eindruck, dass das ein zerstrittener Haufen ist, die da keinen Bock aufeinander haben und eigentlich auch schnell wieder zu Hause sein wollen.
Ja, dass Griezmann sich wahnsinnig darüber ärgert, dass er jetzt so total viele Kilometer machen muss. Das hatte ich jetzt, den Eindruck hatte ich jetzt nicht, sondern das ist halt in der französischen Nationalmannschaft, ist es halt so, und dann macht es halt so.
Ja.
Und der Pogba macht halt keine Mätzchen. Ja.
Pogba überragend.
Wenn der Rüdiger ein bisschen knuspert, dann merkt er das. Normalerweise bei Manchester United oder auch noch bei Juventus Turin, da sagt er, ui, hier wird geknuspert, da gucke ich mal, ob da nicht eine rote Karte irgendwo runterfahren kann.
Ja.
Da nimmt das halt zur Kenntnis und das ist dann halt so. Da, hier komm, hier knuspert einer, das war doch nicht schlimm.
Nimm noch ein Stück Schulter.
Also, wo ist der? Ja, dann halt ihm auch noch die andere Schulter. Ne?
Klasse Szene übrigens. Rüdiger hat natürlich seinen Worten Taten folgen lassen. Er hat am Tag vor dem Spiel gesagt, so gegen die Mannschaft muss man nochmal Zeichen setzen, und zwar früh.
Er hat geknuspert.
Da kann man jetzt drüber streiten, ob man knuspern muss. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich finde es auch gut, dass da jetzt irgendwie kein Verfahren draus gemacht wurde oder jetzt irgendwie noch gesperrt wurde. Aber bin ich bei dir. Pogba hätte sich auch fallen lassen können und dreimal winden können und rote Karte fordern. Hätte vielleicht auch funktioniert. Ne? Von daher, ja, also alles in allem, meine Meinung zu dem Ganzen ist, der Auftritt war okay, würde ich eine 3 plus bis 2 minus irgendwo im Bereich setzen. Mehr ist aktuell nicht drin, das ist auch ein Teil der Wahrheit, gegen diese Mannschaft.
Gegen Frankreich.
Genau, gegen diese Mannschaft, absolut. Weil die sind outstanding, und jetzt wird man im Turnierverlauf sehen, ob die Italiener oder andere Teams schon so weit sind, die vom Thron zu stoßen, aber ohne Frankreich wird dieses Turnier, also Frankreich musst du schlagen, so auf dem Weg zum Titel, und da sind wir momentan nicht, so ehrlich muss man sein. So, und das wird sich jetzt zeigen, deshalb finde ich es jetzt so spannend, dann auf Portugal zu blicken, weil das wird am Ende zeigen, sind wir auf dem Niveau hinter Frankreich sozusagen, oder sind wir noch weiter drunter, so, und also sind wir zweite Geige, ich sag mal jetzt, für mich Frankreich, nach zwei Auftritten mittlerweile muss man auf jeden Fall Italien dazu nehmen, und dann kommen 4-5 Mannschaften, und gehören wir zu denen oder nicht? Das wird sich am Samstag zeigen.
Ganz genau so ist es. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, das, was mir am meisten Sorge bereitet, ist, dass der Punch fehlt. Weil gerade wenn ich Portugal nehme, Cristiano Ronaldo hat kein gutes Spiel gemacht gegen Ungarn, hat zweimal getroffen.
Ja.
Hat zwei Tore gemacht. Schlechtes Spiel, ne? In 81,
für seine,
du weißt, was ich meine.
Ja.
So, Cola-Scheiße, Spiel nicht gut, zwei Tore gemacht.
Genau.
Ja.
Und trotzdem zwei Tore gemacht. Das ist der Punkt, genau.
Ja.
Trotzdem zwei Tore gemacht. So, Schlechter Tag und zwei Tore gemacht.
Und wenn bei uns Offensivspieler keinen guten Tag haben, na, dann kannst du kannst du sagen, das kannst du eigentlich nicht gebrauchen.
Ja, zumal das so ein bisschen.
Dann spielst du zu 10.
Das war für mich die größte Ernüchterung, ohne dass ich jetzt das, ich will das nicht auf ihm abladen, ne? Nicht falsch verstehen, aber ich sage, von wem ich wirklich mir viel erwartet hatte und deshalb auch gut fand, weil ich die komplette Vorbereitung dabei war, und deshalb auch gut fand, dass Löw ihn aufgestellt hat, war Havertz. Und der hat ehrlicherweise keinen Stich gesehen. Ich will das jetzt gar nicht auseinandernehmen, warum, wieso, weshalb, sondern ich sage ja eher, das war noch von denen, die du gerade ansprachst, derjenige, dem ich es am ehesten zugetraut hätte, weil er diesen Lauf gerade mitbringt, ne, Champions League Finale gewonnen, gezeigt auf höchstem Niveau, haben wir alles besprochen, kann auch ein Spiel entscheiden und so, nicht existent. Und die in der zweiten Reihe sind, also die dann reinkamen, Werner, Sané, da hast du ja sofort gemerkt, dass bei denen aktuell dieses Selbstverständnis nicht da ist. Und denjenigen sehe ich halt aktuell nicht, genau was du sagst. Der Ronaldo, der hat das immer, dem ist das angeboren. Der wird das auch wahrscheinlich mit 80, kannst du den noch irgendwie...
Deshalb ist es Cristiano Ronaldo.
Genau, aber wir haben halt aktuell keinen, der jetzt so eine breite Brust hat oder so eine überragende... Qualität oder diese Knipser-Mentalität, den haben wir halt aktuell nicht. Und dann funktioniert es halt nur als Team und als Einheit. Und das muss ich jetzt zeigen, ob dann auch den vielen, vielen Worten und ich sage auch bewusst Floskeln, die wir dann im Laufe der Vorbereitung gehört haben, wie toll der Teamgeist ist, wie sehr sie zusammengewachsen sind, was das für eine neue Mentalität ist, glaube ich ja alles. Nur ich würde es dann auch gerne dann irgendwie sehen. Also ich hatte den Eindruck, dass es...
Du musst es sehen. Du musst es sehen. Also auch gegen Portugal, weil auch Portugal einfach eine sehr gute Mannschaft hat.
Definitiv.
Ich glaube auch, dass den Portugiesen ein bisschen was fehlt auf Frankreich. Ist mein Gefühl. Aber sehr gute Mannschaft. sehr gute Mannschaft. Und das wird für uns. Ich sag mal so, verlieren darfst du es nicht.
Ja, solltest es nicht, ja, definitiv. Ich war von Anfang an der Meinung, ich habe mir jetzt endlich nach 3 Wochen täglicher Lektüre, kann ich jetzt ungefähr einigermaßen die Frage beantworten, wann es wie weitergehen würde und gegen wen. Dass ich auch noch sage, wo wird schwierig und welche Uhrzeit und welcher Sender es überträgt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich kann dir zumindest sagen, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, Platz 3 wäre das Beste für uns. Weil, kann ich dir kurz erklären, weil du bist ja,
ja.
Ne? Ich glaube, dass uns Belgien oder Holland für uns bessere Gegner wären als England im Achtelfinale. So.
Das ist ja Lirum
Larum. Aber du musst, vor allen Dingen musst du erstmal das Achtelfinale erreichen.
Ja, absolut. Also es kann nicht viel schwieriger werden. Das ist der Vorteil. Nichtsdestotrotz, du musst aus der Gruppe rauskommen. Und es kann halt sehr gut sein, dass nur, also, und die hast du ja auch noch nicht, aber dass 3 Punkte gegen Ungarn zu wenig sind. Und die musst du ja einplanen. Also, wenn du Dritter wirst, musst du entweder ein herausragendes Torverhältnis haben, mit mindestens 3 Punkten, oder du brauchst halt 4 Punkte.
Ja. Ja, ist richtig.
Um Dritter zu werden. Also, deshalb ist es so unerlässlich, dass du Portugal punktest.
Ja, genau, im Prinzip ein Punkt Portugal und ein Sieg gegen Ungarn bist du auf jeden Fall weiter mit 4 Punkten. So.
Absolut, ja. mit vier Punkten gehst du weiter, als ob du dann gerade noch Zweiter wirst oder zu den besten Gruppen, aber auf jeden Fall gehörst du damit zu den 4 besten Gruppendritten, die ja weiterkommen.
Genau. Ich sage sogar 3 reichen wahrscheinlich am Ende auch.
Torverhältnis. Du musst das Torverhältnis dann noch im Blick haben.
Wollte ich sagen, also weil ich mal davon ausgehe.
Du darfst jetzt nicht auf die Wurst kriegen gegen
Portugal.
Gegen Portugal, ja. Und dann gehst du in den letzten Spieltag, hast ein Torverhältnis von, weiß ich nicht, 0-3 oder 0-4 mit allem.
Dann wird's eng, ja.
Und du musst dann rein. Und du, gegen Ungarn geht's dann so, das ist nicht nur ein reiner Sieg, sondern du musst auch noch 3-0 gewinnen. Ja, das hatten wir schon einmal. Hatten wir 2018 schon. Das geht krachend schief mitunter, ja.
Du hast wieder die Konstellation übrigens, dadurch, dass wir ja die letzte Gruppe sind, wir wissen's hinten raus, ne? Also.
Absolut. Ganz genau. Also du kriegst, und das ist, Und auch das ist ja so eine Schwierigkeit, wo man sagt, also traust du das der deutschen Mannschaft zu? Ja, du musst die Ungarn schlagen, ja. Aber jetzt da ein Ergebnis vorzugeben, du musst mindestens, also du weißt es, du gehst da rein und sagst, du musst gewinnen, einfacher Sieg, super, bist du weiter. Top. Aber reinzugehen und mit dem Wissen, du musst Ungarn beispielsweise 4-0 schlagen, um es zu schaffen. Wow.
Ja. Zumal ja dann Ungarn, egal wie es ausgeht, egal wie die gegen Frankreich spielen, auch immer noch im Rennen ist. Ne? Weil genau. Die können mit drei Punkten genauso gut dann noch Dritter werden. Also es ist keine Konstellation denkbar, in der Ungarn schon beerdigt ist zu dem Zeitpunkt. Also von daher.
Wahrscheinlich, also das muss man sehen. Aber wahrscheinlich ist es so.
Ansonsten, ja, ich fand's toll. Ich habe so den ganzen Tag, ist bei mir dann schon das EM-Fieber dann tatsächlich irgendwann mal angestiegen. Wir waren mittags sind wir ein bisschen durch die Stadt oder haben mal geguckt, weil wir so eine Reportage gemacht haben. Ne? Was ist eigentlich in München am ersten EM-Spieltag los? Gibt's Fans? Gibt's Public Viewing und so? Waren dann unter anderem am chinesischen Turm und trafen auf einen bestens gelaunten designierten interimistischen DFB-Präsidenten. Peter Peters saß am chinesischen Turm. Recht früh ganz guter Laune, sage ich jetzt mal, mit Interpretationsspielraum. war interessant zu beobachten. Auch es waren viele Fans da, mehr als ich gedacht hätte tatsächlich, aber natürlich deutlich weniger als zu Nicht-Pandemie-Zeiten. Franzosen, viele Franzosen, Deutsche. Man hat so ein bisschen das erste Mal seit Jahren wieder oder seit einem Jahr ein Fußballfeeling gehabt, wie das ist im Vorfeld, weißt du? Es treffen sich Leute, trinken was, singen, gehen gemeinsam zum Stadion. Du kamst am Stadion an, wir waren sehr, sehr früh da und es waren trotzdem schon, was ja auch ungewöhnlich ist, waren 3 Stunden vorm Spiel, waren schon, ich weiß nicht, 8.000-9.000 Leute da.
Ja, also fast alle.
Da macht ja normalerweise das Stadion noch gar nicht auf, ne?
Ja.
Das war schön. Die Stimmung fand ich auch gut für 14.000. Und dann gab es halt diesen Vorfall unmittelbar vorm Anpfiff, ne? Das war.
Was war da los? Also, das ist ja, da lese ich, dass die Scharfschützen im letzten Moment zurückgehalten wurden. Also das liest sich alles sehr dramatisch. Also vielleicht sollte man keine Witze drüber machen. Aber wie hast du es erlebt?
Ja, es war tatsächlich so, es war ja unmittelbar vom Anpfiff, ne? Also die Spieler standen schon bereit zum Anstoß und auf einmal kommt halt von oben ein gelber Fallschirm an, wo ich jetzt im ersten Moment gedacht habe, ist irgendeine Werbeaktion, weißt du? Der Sponsor XY bringt den Spielball oder so. So ein Quatsch gibt's ja heute, ne? Beim ersten Spiel da dieses Auto, was da irgendwie den Ball gebracht hat und so. Warum nicht auch?
Du rechtest ja mit allem.
Ne? Ja, du rechtest ja mit allem.
Guck mal, genau. Da kommt dann bringt den Ball. Ja.
Bringt dem Schiri die Pfeife oder dem Neuer nochmal die Handschuhe oder was? Keine Ahnung. Ja.
Der Anstoß wird ihnen präsentiert von Greenpeace.
Richtig, ja. So, Greenpeace war da noch nicht ersichtlich. Und dann ist der Typ, ist halt oben an diesen, das kennst du ja aus der Allianz Arena, gibt es diese Blitzableiter, die quer über das Stadiondach gespannt sind, so Seile. Da ist der halt hängen geblieben. Also ist der mit seinem Schirm drangekommen und ist dadurch komplett in Straucheln geraten. Und dann flog der im höchsten Tempo, das siehst du auch auf diesen Videos, die da teilweise Zuschauer gefilmt haben, im höchsten Tempo auf die Tribüne zugesteuert und hat dann, wie so hab ich's als Gleitschirmlaie empfunden, hat dann da mit einem riesigen Manöver noch die Kurve gekriegt, hat dann, glaube ich, mit dem Knie oder der Hüfte da 2-3 Leute getroffen, ist dann vor der Bank von Didier Deschamps, der sich ja auch noch in Sicherheit gebracht hat.
Sicherheit bringen.
Ja, hat sich den Kopf gestoßen noch an der Bank. Und dann ist der da direkt vor Rüdiger auf dem Platz gelandet. Und dann war es erstmal so, dass da überhaupt keine große Aufregung war. Da sind dann 2 Ordner ganz gemütlich dahin und haben den Typen dann wegkomplimentiert und dann ging's los. Und dann wurde der erstmal die Dimension bewusst. Ich habe dann zu meinem Kollegen auch gesagt, okay, dann kam man relativ schnell raus, ne? War eine Greenpeace-Aktion, die haben sich entschuldigt, war eigentlich anders geplant. Wenn ich das lese, wird man natürlich schlecht. Aber dann drüber nachzudenken, das hätte jetzt ja auch ein Terrorist sein können. Also es war ja am Ende
klar.
Am Ende war es ja so blöd es klingt, auch für die Leute, die sich da verletzt haben, aber es ist ja zum Glück nichts Schlimmes passiert. Was wäre denn gewesen, wenn der sich eine Bombe umgeschnallt hätte oder ein Maschinengewehr dabei gehabt? Keine Ahnung, ne? Also das ist so, was für mich das so unbegreiflich macht. Du bist ja Teil dieser ganzen Blase und dieser ganzen Kontrollen, dieses Sicherheitskonzepts, was wir alles im Vorfeld ausfüllen und machen mussten. Wir sind mit dem Auto in die Garage gefahren, du kennst das auch, da kommen sie an mit Spiegel unterm Auto, Sprengstoffhunden, Handschuhfach, Kofferraum, alles raus. Finde ich ja total richtig in diesen Zeiten. Musst du ja machen.
Ja.
Aber dass es dann möglich ist, dass einer da mit einem Fallschirm einfach mit so einem Propeller losfliegt von irgendwo und ins Stadion fliegt. Ja, das macht mir schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und vielleicht war es sogar gut, dass jetzt sowas passiert ist, damit man das zukünftig auf dem Schirm hat, weil, also das hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Oder? Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber.
Ja, absolut. Absolut. Ich habe ehrlich gesagt, also du hast ja jetzt anderthalb Jahre. Naja, anderthalb ist zu viel, aber so 14, 15 Monate ist ja rund um Stadien, es war ja keiner da. Ja.
Ja.
Also es waren mal ein paar hundert da, es waren mal ein paar tausend, aber sich Leute einfach gefreut haben. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht,
Null.
Dass sowas möglich ist. Ja. Also dass Fußballspiele als Fläche genutzt werden, um irgendeine Botschaft zu versenden oder um eben möglicherweise eine ganz andere Dimension zu bespielen. Da habe ich schon gedacht, ach guck mal, das gehört eben auch wieder dazu. Ja.
Das ist absolut, also, absolut richtig, was du sagst, weil
wir hatten das 14, 15 Monate hatten wir es super intim, ja. Die Ordner haben gewusst, was sie tun. Wir haben dann da Tests und abgegeben und du konntest dich persönlich begrüßen auf der Tribüne. Und es war außergewöhnlich, aber damit hat so auch meine Denke wurde dann auch extrem eingeschränkt. Ja, also es waren gegen Porto, waren wieder in Porto beim Champions League Finale waren wieder Zuschauer und nichtsdestotrotz, ich habe nicht daran gedacht, dass da irgendwas verrutscht und das hat mir die Aktion wieder oder verrutschen könnte. Das hat mir die Aktion wieder vor Augen geführt, dass wir da ja ganz sicher auch noch eine andere Thematik haben, die jetzt sukzessive zurückkommt.
Ja, man hat es verdrängt. Wahrscheinlich. Ne? Man hat es verdrängt.
Ja.
Und jetzt Botschaft hin oder her. Jetzt gestern gab es ja eine Autobombe in der Nähe vom Stadion in Rom, die aber offensichtlich nichts mit der EM zu tun gehabt haben sollte. Aber es kommt wieder näher, es ist wieder präsent. Und ehrlicherweise ist es ja fast logisch, ne? Dass da, wo wieder viele Menschen sind, so eine Gefahr besteht, leider. Und umso mehr hat es mich erschüttert, dass es möglich ist, offenbar mit so einem Fallschirm, Gleitschirm da einfach mal kurz vorm Anpfiff ins Stadion zu segeln, ohne dass was passiert. Und auch da, wenn du dir das Video nochmal anguckst oder das im Stadion erlebt hast, der hätte auch, wenn er jetzt mit 60, 70 Sachen, die er, glaube ich, drauf hatte, da auf die Tribüne gekracht wäre und noch drei Leute mitgenommen hätte, möchte ich auch nicht wissen, wie es denen gegangen wäre. Also
absolut.
Also von daher, hirnrissige Aktion, den ich finde, kann man nicht genug bestrafen und muss halt vor allen Dingen zukünftig gucken, dass sowas nicht mehr möglich ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass man den da hätte vom Himmel holen sollen, das natürlich auch nicht. Aber es ist, war echt ein Schockmoment, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja.
Der einem aber erst nachher so richtig bewusst wurde, weil dann ging das Spiel halt auch los, ne? Hast ein bisschen gelesen, ja, Greenpeace, alles klar, nichts passiert. So, und am nächsten Tag hast du es dann nochmal angeguckt und hast das so ein bisschen sacken lassen, wie das.
Ja, ne? Wird dir die Dimension geworden, ja, ne?
Genau. Mhm. Ja, das war der nicht so schöne Teil dieses Abends und jetzt finde ich, wenn wir nochmal ein bisschen weg von Deutschland und Frankreich und Portugal blicken wollen. Was hat dich bislang sonst noch so gecatcht? Also die Italiener, glaube ich, ohne Frage. Schon bei Spiel 1 warst du ja
total.
Da.
Ja,
total. Hast beim letzten Mal total. Schon geschwärmt. Wenn du total. Sie gestern gesehen hast gegen eine Mannschaft, die ja, ich sage immer, meine Schweizer, es ist ja ein Stück weit so, die ja auch eigentlich echt eine gute Mannschaft haben und vor allen Dingen eine Mannschaft ist, die sehr, sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Also das ist jetzt nie eine, die Sterne vom Himmel spielt, aber guck dir die letzten Turniere an. Die haben nie eine richtige Packung gekriegt, weder gegen Argentinien 2014 noch, ne, bei den letzten Turnieren, weil die halt einfach auch ganz gut und sicher stehen und wenig zulassen. Und die wurden ja hergespielt. Also, und ich musste an deine Worte denken gestern. Ich habe dich zitiert im Biergarten tatsächlich aus dem letzten Podcast, als du gesagt hast, der Unterschied zu den Italienern der Vergangenheit ist, die machen das Erste, aber gehen auch aufs Zweite, Dritte, Vierte. Und das haben sie gestern wieder getan. Ja.
Und die haben einen wahnsinnigen Spirit. Die haben einen wahnsinnigen Spirit in der Mannschaft und sie haben auch einen wahnsinnigen Spirit im Land. Und das ist mir vor dem Eröffnungsspiel ist mir das so gewahr geworden, weil so die ganze Vorbereitung und was WM-Qualifikation, was es da an Testspielen gab, das war alles weitestgehend unauffällig. Ja, also die haben genauso Probleme wie andere auch. Aber dann haben die vor diesem ersten Spiel, vor diesem Eröffnungsspiel, gab es auf der Gazzetta dello Sport auf der Titelseite ein Bild, wo sich diese Mannschaft zu einem Herz formiert hat und jeder Einzelne ein Herz gemacht hat. Dann gab es einen offenen Brief von Roberto Mancini quasi an die Nation, der nochmal umschrieb, dass man weiß, dass man sich sehr bewusst ist, dass man auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Und dann holst du die mit diesem Eröffnungsspiel so ab, mit dieser Art und Weise und setzt dieses Land auf eine Fußballwelle. Und die reiten diese Fußballwelle jetzt. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Ja, das ist keine überragende Mannschaft von den Einzelspielern her. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Aber sie reiten jetzt auf einer Welle. Und das macht die so unfassbar, gefährlich.
Und das ist das.
Wenn du siehst, wie diese Bank abgeht, wenn einer trifft, das ist immer ein guter Indikator.
Exakt. Das ist,
Chiellini trifft als Kapitän. Der Treffer zählt nicht, aber dieses Stadion geht steil, die Bank geht steil, dann muss der ausgewechselt werden, weil der verletzt ist. Dann trifft der andere paar Minuten später. Da springen die alle auf und sind, also, das ist, wow, das holt nochmal 10-15% mehr aus dem Kader raus. Und deshalb, und jetzt komme ich wieder an den Punkt zurück, wo wir am Anfang waren, glaube ich, dass also so eine Mannschaft wie Italien kann den Franzosen gefährlich werden.
Aus zwei Gründen. Weil sie diesen Spirit haben, den du gerade gesagt hast, der für ein Turnier so viel aus, das sind die 10%, würde ich sogar sagen, die du in einem Turnier, vielleicht sogar noch mehr, aus einer Mannschaft mehr rausholen kannst im Vergleich zu einer Meisterschaft oder einem sonstigen Wettbewerb. An einem Tag kannst du dich auch maximal motivieren, aber wie du dich tragen kannst, was du sehr schön beschrieben hast, so ein Land mitnehmen kannst, die Fans wieder abholen kannst, die alle hinter dir stehen, das macht was mit dir. Und wenn du dann noch vor heimischem Publikum spielst, auch wenn es nicht ausverkauft ist und so, du siehst die Zeitungen, du kriegst die Berichte mit, die Menschen und so, das war 2006 war das beste Beispiel in Deutschland. So, nicht wiederholbar eigentlich. Und das kann dich tragen. Und dann brauchst du auch nur eine gute Mannschaft und keine überragende. Und kannst trotzdem
Das trägt dich über manches individuelles, taktisches Defizit hinweg, weil du einfach ein Selbstverständnis entwickelst, so ein Kokon, der dich unbesiegbar macht.
Ja, und offenbar. Und
das haben die Franzosen im Moment. Die Italiener.
Die Franzosen auch. Die Franzosen auch. Der Mancini scheint es ja zum Beispiel auch geschnallt zu haben. Ne? Also der schreibt diesen offenen Brief, ich glaube gerade in Italien, eine unglaubliche Geste so ans Volk. Und gestern gewinnen sie das Spiel. Das erste Interview, was ich sehe mit ihm, sagt er, das war ein Sieg für ganz Italien. So. Da stehen die vorm Fernseher, Arm in Arm und haben Tränen in den Augen wahrscheinlich.
Tränen in den Augen, absolut, absolut. Wir tun es für ganz Italien. Ja. Wir tun es für ganz Italien.
Genau.
Man stelle sich vor, Jogi Löw würde das sagen, wie die Nation reagieren würde. Ich mag es mir gar nicht
ist
vorstellen.
Stimmt. Genau so ist es. Jogi Löw stellt sich nach dem 2-1 gegen Portugal hin und sagt, ich war für ganz Deutschland.
Das war für ganz Deutschland. Jetzt haben wir es. Jetzt ist das ganze Land wird jetzt aus der Pandemielage aufgeweckt. Und jetzt wir machen es auch für euch.
Schon auch.
Ich würde schon auch für euch. Also da würde ich gerne die Reaktion dieses Landes. Da würde ich mich einfach zurücklehnen und würde sagen, 3, 2, 1, bitte.
Man reicht mir Popcorn und Kaltgetränk.
Genau so ist es. Dann kommt als erstes die Twitter-Inquisition. Ja. Die Social-Media-Inquisition. Die vermeintliche Intelligenz
dieses Landes. Küster ist der Erste.
Ja, Fipsi, Küster und Band. Fängt als erstes an mit einem ganz leichten Schlagzeug. Dann kommt der Boulevard. Was war das denn, Joachim? Ja. Wumm, wumm. Dann kommen die ersten Politiker, die zu mehr Demut war.
Genau, was Raben nimmt sich dieser, was nimmt sich dieser Bundestrainer Demut raus, oder? Was ja glaubt der eigentlich, wer er ist? Absolut, Kommentare von Wort zum Sonntag, Tagesthemen wahrscheinlich, Special.
Ja, absolut.
Mit Dings, wie heißt er noch? Wickert, Ulrich Wickert wird außer Rente geholt. Und nochmal ja Gastbeitrag zu Jogis Rede. Ja, und in Italien stehen sie da und klatschen sich ab und sagen, das ist unser Mann. So.
Ja, also, ja. Wir weinen, ja, wir weinen für Rührung. Wir weinen Tränen der Rührung.
Und es ist immer wieder, auch bei jedem Turnier, dieses Thema Nationalhymne, wenn du die siehst dabei, die fressen dich auf, so, ne? Und das ist schon schön. Das liegt aber auch an der Hymne, finde ich. Das ist auch ein musikalisches Thema. Du als ehemaliger DJ solltest das wissen. Ich sag, hör dir die Schweizer Hymne an. Ich habe lange genug in der Schweiz gelebt. Damit kannst du dich halt nicht motivieren. Also sorry, da musst du dir eigentlich musst du als Nationalspieler sagen, ich komme erst nach der Hymne, weil sonst sonst bin ich eingeschlafen schon, wenn es losgeht. Es ist wirklich dramatisch. Ja, unsere Hymne ist okay. Ich finde so, das Hymnen-Ranking ist für mich England, Italien, Frankreich. Von der Inbrunst und was so eine Hymne machen kann. Wie ist bei dir, DJ Wolf?
Ja, ich bin ja ein Freund dieser opulenten russischen Hymne. Also jetzt rein musikalisch.
Nicht inhaltlich. Was? Nicht inhaltlich, meinst du?
Nein, musikalisch einfach. Ich finde diese Hymne einfach mega. Also das ist großartig. Aber wenn die Italiener singen, ich guck da gerne hin, ne? Und ich gucke auch gerne hin, wenn in England das ganze Stadion singt. Das ich sehe das einfach gerne. Ja, die sind total bei sich. Ja.
Die sind bei sich, definitiv. Und die Hymne dauert, glaube ich, ja, das finde ich immer so schade. Weil das ist ja dann bei großen Spielen, so England, Deutschland, wenn du da im Stadion bist, das hätte ich gerne ungefähr 10 Minuten. Aber die englische Hymne dauert gefühlt 48 Sekunden. Die hat auch, glaube ich, nur eine Strophe, ne? Also ich habe...
Ja, aber dadurch, dass sie so kurz ist, da singen die halt einfach ein paar Mal im Spiel.
Das stimmt.
Also ich in der Allianz Arena, glaube ich, auch wurde 3-4 Mal wurde die Masse jetzt gesungen, glaube ich.
Stimmt,
ne?
Stimmt. Aber das ist ja auch wieder das würde eine extra Podcast, können wir vielleicht mal für eine Sonderfolge reinnehmen, das Hymnenthema, weil ich das total spannend finde. Und ich glaube, es geht jedem Fan so, der zuschaut und sich das anhört und entweder mitleidet oder sich fürchterlich aufregt, dann wieder auch zu gucken, wer singt mit, wie viele singen mit, wie wird mitgesungen. Ist ja auch oft ein bisschen eine politische Dimension dann dabei gewesen und so. Ich meine, überleg dir mal 2018, dieses Thema wieder mit, warum singt Özil nicht mit und keine Ahnung. Jetzt singen bei uns alle mit, das ist neu.
Ja, jetzt singen alle mit. Es haben alle mitgesungen. Ja, ich glaube, haben tatsächlich alle mitgesungen. Ja, das ist so ein absurdes Thema.
Total.
Das ist so ein absurdes Thema. Deshalb, ich komme gerne nochmal darauf zurück, man stelle sich vor, Jogi Löw hält eine Rede an die Nation, zur Nation, rund um unsere Nationalmannschaft und die Bedeutung des Spiels fürs Land. Das würde ich gerne miterleben.
Ich finde, du kannst ihn noch mal wunderbar nachmachen. Also
nein, ich kann ihn nicht. Ich meine, das würde ich. Aber da, was ich da an Reaktionen entladen würde, mit wie viel Hohn und wie viel Spott man ihn übergießen würde.
Und ich glaube auch, egal zu welchem Zeitpunkt.
Und das sind übrigens die gleichen, die sagen, wie geil das ist, wie es die Italiener machen.
Ja. Absolut, genau so. Und das ist so ein bisschen, leider, das war ja die Hoffnung, die wir...
Leg noch My Heart Will Go On als Musik drunter. Ja.
Aber die Hoffnung hatten wir, Wolf, das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass dieses Frankreich-Spiel das Land aufwecken kann. Das ist jetzt... würde ich sagen, kann man abschließend nochmal sagen, das ist nicht passiert.
Nicht passiert.
Glaubst du, dass es noch passieren kann?
Ist nicht passiert.
Da wir auch schon die Nachspielzeit erreicht haben, glaubst du, dass es noch passieren kann?
Ja, klar. Ja, ja klar. Also es ist jetzt Portugal. Ich sag mal, es ist ein 50-50 Spiel. Mit realistischem, klaren Blick drauf ist es ein 50-50 Spiel. So. Und dann jetzt auch um Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, aber eben nicht nur. Ich glaube, dass Goretzka kommen wird fürs zweite Spiel.
Zu früh.
Vorgefährlicher Mittelfeldspieler.
Zu früh, glaube ich.
Dass zumindest versuchen wir, vielleicht das Sané für Havertz.
Ja. Oder Werner.
Möglicherweise, dass das eine Option ist. Oder eben Werner. Wobei die sich jetzt beide nicht aufgedrängt haben durch ihre Einwechslungen. Also es wird echt schwer.
Viel wird da nicht ändern.
Versuchst du es mal mit Volland, vorne drin, aber dann stell ihn auch vorne rein, finde ich, und nicht auf den linken Flügel. Ich weiß es nicht. Fünferkette weg und Kimmich ins Mittelfeld.
Wird er aber beibehalten, glaube ich, mein Gefühl. Also
glaube ich auch, dass er beibehalten wird, weil der Respekt vor Portugal halt sehr groß ist. Ja, schwer.
Abschließender Tipp.
Schwieriges Spiel. 1-1.
Ah, fuck, ey, du nimmst mir jedes Mal meinen Tipp weg. Nächstes Mal tippe ich zuerst. Die blaue Kugel Eis, die kriege ich dann nach dem Tennis. Dann sage ich jetzt einfach mal ganz ich tippe einfach ein 2-1 für Deutschland. Punkt. 2-1 für Deutschland und zwar Torschützen. Wir liegen 1-0 hinten durch einen Elfmeter von Ronaldo. 1-1 Kopfball Hummels nach der Ecke. Und dann kurz vor Schluss Toni Kroos wie gegen Schweden. Freistoß. Besser geht nicht, Männer.
Ja, das ist das Schlusswort. Das war die Sonderausgabe von einer Halbzeit mit EM-Spezial. Wann kommen wir denn wieder, Ossi? Nur, dass ich es schon mal gehört habe.
Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich kann es ja aktuell nicht sagen.
Nee, Anfang nächster Woche.
Ich glaube am Montag, ja. Montag. Wir werden
Anfang nächster Woche im Vorfeld von Deutschland gegen
Ungarn. Es ist am Montag vor Deutschland-Ungarn. Und wir werden uns darauf freuen.
Ja, ich freue mich riesig. Ossi, dann würde ich sagen, spring du noch mal schnell im Pool. Ne? Zieh noch mal zwei Runden.
Tschüss.
Und danach ganz, ganz, ganz leichter Sportsalat im Biergarten. Euch schöne Tage, gute Zeit, genießt das Wetter, bleibt gesund, bleibt fröhlich und bleibt sportlich. Tschüss!
Werbung.
Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.
Werbung Ende.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.